Willkommen beim Denkduett, dem Philosophie-Talk, bei dem Mitdenken erwünscht ist. Heute sprechen Cornelia Brüll und ich, Marius Tölzer, zu dem Thema Homo Digitalis, der Mensch im Übergang. Wir sprechen über Post- und Transhumanismus, über das Menschsein und die Möglichkeiten des Menschseins im 21. Jahrhundert angesichts des enormen technologischen Fortschritts und auch, wie weit wir selber gehen würden.
Denkduett. Der Philosophie-Talk, bei dem Mitdenken erwünscht ist.
So, dann begrüße ich alle heute Abend. Schön, dass ihr da seid und schön, dass ihr zuhört. Herzlich willkommen beim Denkduett, dem Philosophie-Talk, bei dem Mitdenken erwünscht ist. Heute sprechen Cornelia Brüll und ich über das Thema Homo Digitalis, der Mensch im Übergang. Das bedeutet Posthumanismus und Transhumanismus. Das bedeutet die Möglichkeiten des Menschseins im 21. Jahrhundert angesichts des enormen technischen oder technologischen Fortschritts. Und wir schauen einfach mal. Cornelia hat das Thema vorbereitet. Ich bin Marius Tölzer. Und wir schauen, was möglich ist mit dem Menschsein in der Zukunft. Mhm.
Genau so ist es. ich habe dieses Thema eben gewählt, weil es mich schon lange beschäftigt und umtreibt in verschiedensten Arten und Weisen. Natürlich, indem ich viel mit Menschen darüber diskutiere, aber auch in der Lehre universitär, bei den Kulturtheorien. Da finde ich es auch ein ganz wichtiges Thema, sich damit zu beschäftigen. Und vielleicht klingt es ein bisschen speziell, also Transhumanismus, Posthumanismus klingt manchmal vielleicht auch schon für manche so als Spinnerei, ja, oder irgendwie sehr futuristisch und abgespaced. Ja. Aber ich muss sagen, ich glaube, dass es wirklich für uns in der Zukunft eine ganz zentrale Rolle spielt, genau wie du gesagt hast, wie wir über den Mensch denken, welches Menschenbild haben wir, welches Weltbild ist damit in Verbindung. Und jene Transhumanisten und Posthumanisten, die es bereits gibt, die verfügen teilweise über sehr viel Einfluss, sehr viel Geld auch. Und es wird sehr viel Geld in die Forschung gesteckt, aber auch natürlich vor allem die Entwicklung. Und darum ist es einfach ein realistischer Bereich. Und darum denke ich, es ist so wichtig, dass wir uns damit auch auseinandersetzen. Ich habe so ein bisschen einen Insiderblick darin auch, weil mein Mann ist Wissenschaftsjournalist und hat eine internationale Doku dazu gedreht im Silicon Valley. Das heißt eben Super Sapiens und hat sich dort rumgetrieben, sozusagen in diesen Garagen auch teilweise, wo geforscht, entwickelt, experimentiert wird und wo dann eigentlich erst diese Großen wie Google und andere kommen und diese Innovationen ihnen abkaufen und aus der Hand reißen. Ja? Weil so passiert das ja eigentlich, diese Forschung in dem Bereich. Und es ist unglaublich und ich war dann immer erstaunt, ja, was für ein Menschenbild diese sehr experimentell veranlagten Menschen mit sich herumtragen. Und ich denke, wir sind alle konfrontiert mit einer immer stärkeren Digitalisierung, das ist ganz klar. Gerade jetzt in Zeiten von Epidemien und Corona, wir sehen es so wie wir heute, also wir kommen dann nicht drum rum, es wird eher mehr und mehr. Und daher müssen wir uns, glaube ich, auch damit wirklich auseinandersetzen, was es mit uns macht, wer wir sein wollen, wie es sich auf den Menschen auswirkt und mit welchem Menschenbild es in Verbindung steht. Und das würde ich halt euch gern heute kurz skizzieren, also was hinter dem Transhumanismus und Posthumanismus eigentlich steckt, was für ein Menschenbild steht da dahinter und vielleicht, und wir uns dann danach eben kritisch auch natürlich fragen können, wollen wir das, wie sehr kann man damit oder kann man sich dem überhaupt entziehen? Also das ist ja auch nochmal die Frage, wenn es mal technologische Entwicklungen gibt, die vielleicht notwendig sind, damit ich auf einem Level mit anderen mich befinde, kann ich dann überhaupt noch Nein sagen? Ja, das ist ja auch eine ganz wichtige Dimension. Also und alles natürlich auch, Marius, was du dir vorstellst, klarerweise. Aber das wäre mal mein Plan, wenn dich das interessiert.
Das interessiert mich sehr, aber ich würde dich bitten, kannst du uns noch mal eine kurze Einführung geben, was denn Post- und Transhumanismus ausmacht, in welche Richtung das denn geht?
Genau, das hätte ich jetzt eben gerade vorgehabt. Und zwar, also das Interessante ist ja, dass schon mal das in diesem Begriff jetzt Posthumanismus und Transhumanismus der Humanismus drinsteckt. Und wenn man sich dann anschaut, welches Menschenbild dahinter steht, dann fragt man sich oft, ist davon noch irgendwas übrig? Weil bei Posthumanismus könnte ich sagen, eine Zeit nach dem Humanismus, was bedeutet das eigentlich? Und manche reklamieren ja für sich, sie würden sozusagen teilweise diesen Humanismus fortsetzen. Und das sehe ich sehr kritisch, das glaube ich nicht. Weil schauen wir uns mal an, also der humanistische Gedanke hat ja sehr viel zu tun auch mit einem Bildungsgedanken, mit Selbstkultivierung, natürlich auch mit einer Art von Selbstaufklärung, Selbstbildung. Das heißt, man hört schon raus, sehr viel mit Autonomie, einem gewissen Freiheitsgedanken, natürlich auch sehr vernunftorientiert. Und das Einzige, was sozusagen beim Post, würde ich noch sagen, und beim Transhumanismus übrig bleibt maximal, ist dieser Gedanke vielleicht der Vernunft und der Rationalität. Aber es wird eigentlich alles auf das rein rationale Denken des Menschen runtergebrochen und das bleibt im Zentrum. Aber alle anderen Aspekte des Humanismus gehen eigentlich verloren. Ich zeige gleich, warum. Ja? Wichtig ist zu unterscheiden, es gibt tatsächlich zwei Richtungen. Also Posthumanismus ist nicht Transhumanismus. Also diese beiden Dinge unterscheiden sich. Und zwar in der Hinsicht, also wenn wir mit dem Transhumanismus vielleicht beginnen, dann heißt ja Trans erstmal durchschreiten, also durchgehen, ja, mal durch den Humanismus und irgendwo anders soll man hinten wieder rauskommen. Ja. Und welche Vorstellung steht da dahinter? Ganz klar, im Transhumanismus ist es ein Streben nach einer technologischen Verbesserung des Menschen. Also der Menschen wird mit den Mitteln der Technik, Technik ist Mittel zum Zweck, verbessert. Ja. Man kennt vielleicht diese Richtung des Body Enhancements, also man implantiert sich Teile der Technik, Technologie in den Körper, um zum Beispiel die Sinne oder andere Aspekte des Menschen zu schärfen, also um besser zu werden. Da sind immer auch ganz viele Superlative übrigens drinnen. Ja. Ich kann euch ein Beispiel nennen, ich habe nämlich einen Transhumanisten als Bekannten. Der hat sich zum Beispiel in die Brust implantieren lassen, einen Kompass, der immer dann vibriert hat, wenn er nach Norden ausgerichtet war. Also sobald ich nach Norden stehe, ja, vibriert dieser Kompass in meiner Brust. Und die Hoffnung eben dann der Transhumanisten ist, dass wir durch diese Technologie neue Sinne dazu gewinnen, also tatsächlich den Menschen irgendwie auszubauen. Ja, das ist ja erstmal eine spannende Idee vielleicht. Und das Interessante war dann mit der Zeit, weil das war nämlich so ein Implantat, das tatsächlich mit zwei so quasi wie Schrauben hineingeschraubt war in diesen Brustkorb, das hat sich irgendwann entzunden und er musste dann diesen Kompass wieder entfernen lassen. Nur tatsächlich hat er gesagt, es ist was zurückgeblieben, nämlich ein Sinn dafür, wo Norden ist. Ja. Also er hat jetzt mittlerweile auch durch das monatelange Tragen dieses Kompasses und diesem Trigger der Vibration einen anderen Sinn dafür entwickelt, in welche Richtung er sich von den Himmelsrichtungen her orientiert. Und auch ganz interessant, dadurch, dass er mit diesem Kompass und der Vibration durch die Stadt gegangen ist, hat er angefangen, Stadt anders zu sehen und zu verstehen, nämlich indem sich Teile von Landkarten auf einmal zueinander gefügt haben in seinem Bild und in seinem Kopf. Also er konnte diese Teile besser zueinander bringen und hat dadurch viel besser navigieren können. Also das ist mal sozusagen ein Beispiel, worin die Hoffnung eigentlich liegt, sich selbst zu verbessern, Selbstoptimierung über technologische Mittel. Ja. Was natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt dann dabei ist beim Transhumanismus, ist, den Alterungsprozess aufzuhalten. Also, und da kommen wir schon mal ein Teil des Menschenbildes, das vertreten wird. Der Tod wird prinzipiell als eine Krankheit betrachtet. Also der Tod ist etwas, das überwunden werden sollte.
Also ich muss, ja, will mal ganz, ganz, ganz kurz zwischenfragen. Der Tod und nicht das Altern, weil das macht einen großen Unterschied.
Genau. Es gibt zwei Dimensionen. Ja. Also die erste Hoffnung ist die natürlich einfach des Alterns, weil das ist noch realistischer und wahrscheinlicher, dass wir das relativ bald schaffen. Und beim Transhumanismus steht noch der Alterungsprozess im Mittelpunkt, ja? Weil die sozusagen, würde ich mal sagen, das ist so die abgemilderte Variante von dieser ganzen Vorstellung. Beim Posthumanismus, weil da soll ja der Mensch überwunden werden, ist es dann tatsächlich so, dass die Unsterblichkeit das große Ziel ist. Ja? Und wieder über die Mittel der Technik, ich sage vielleicht noch ein kleines Beispiel, Nanobots, also die Idee, kleine Computer zu initiieren in den Körper, die Daten einfach indem sie durch die Blutbahn fließen, permanent senden können und uns überwachen und uns sofort Feedback und Rückmeldung geben, sagen wir mal, schon beim Kaffee in der Früh, bei der zweiten Tasse, das ist genug, ja, oder beim zweiten Chipspackerl. jetzt reicht's dann. Und alles kriegen wir aufs Handy sozusagen, können uns selber und unsere Gesundheit natürlich auch mehr überwachen. Ich meine, du siehst schon, das Spannende dabei ist ja immer so die Frage, wie weit sind wir denn schon? Weil vielleicht verwenden manche schon eine Smartwatch, einen Schrittzähler, ja, oder und lassen sich Gesundheitsdaten aufs Handy schicken, ja. Also es ist ja immer auch die Frage, wir sind mitten im Übergang. Ja, können wir uns schon als Cyborg bezeichnen, ja, oder nicht? Wo beginnt das? Ja, ab wann bezeichne ich mich als ein solcher? Hast du sowas, Maras?
Ja, ich habe die eine oder andere Sache. Beispielsweise habe ich die ganze Zeit an den Ura-Ring gedacht, den ich sehr liebe. Das ist so ein kleiner Ring, den man sich um den Finger abends stecken kann und der schaut die Schlafparameter sich an. Und da kriegt man ein ziemlich genaues Feedback darüber, wie viel Tiefschlaf man hat in der Nacht, auch wie die Atemfrequenz ist, wie schnell der Herzschlag ist und auch wie groß die Herzfrequenzvariabilität ist. Das ist ein guter Indikator dafür, wie fit ist und wie fit man ist und wie erholt man ist. Und als du die Geschichte erzählst über deinen Bekannten, der da dieses Implantat hatte, für nach Norden ausgerichtet sein, habe ich auch daran gedacht, dass ich dadurch einfach durch eine gewisse Zeit damit herum zu experimentieren, ein ganz, ganz natürliches Gefühl bekommen habe dafür, wann ich wirklich gut schlafe und wie und wann nicht und dass ich das jetzt gar nicht mehr brauche. Also das war quasi mal so eine Einführungsphase, in der das ganz wertvoll war, um eine größere Sensibilität zu entwickeln. Die andere ganz interessante Geschichte ist natürlich, dass wir diese Sensibilität schon haben und dass dieses Feedback, das uns technisch ermöglicht wird, durch die Fortschritte, die wir wahrscheinlich in den letzten 10, 15 Jahren Paradigmenwechsel herbeigebracht haben, besonders in der Medizin und im ganzen ganzheitlichen Lebensstilsektor, Das hilft es, wie in der Wissenschaft, Sachen bewusster noch zu machen. Und wenn es einmal ganz bewusst ist, dann kann man das auch besser fühlen und verarbeiten und selbst spüren. Aber das ist schon in uns angelegt. Und das ist eine ganz, ganz interessante Wechselwirkung, denke ich.
Ich finde das super, dass du ein positives Beispiel oder eine positive Erfahrung bringst, weil das mit diesen Schlafzyklen auch aufzuzeichnen, und man kann das ja auch übers Handy eben, über Schlafgeräusche und so weiter. Ich habe es bei mir auch mal ausprobiert, aber bei mir ging das immer schief. Also in der Richtung zum Beispiel, dass das Gerät mir sagt, ich hätte gut geschlafen und ich habe mich furchtbar gefühlt. Ja. Also ich find die Technologie nämlich auch noch relativ defizitär, ehrlich gesagt, in dieser Richtung. Und ja. die Frage, die interessante ist doch auch immer, dass wir halt alle Fähigkeiten oder sehr viele Fähigkeiten und Kompetenzen natürlich auslagern, anstatt die unmittelbar wahrzunehmen und zu spüren, oder? Also wir gehen den Weg über das Außen nach innen, anstatt gleich sozusagen uns im Innen zu verorten und über das Innen versuchen zu sehen. Ich sage vielleicht noch ein Beispiel, das es dafür gibt, das du vielleicht kennst, auch Überwachungs-Apps sozusagen der Schwangerschaft. Also ich habe mit einer Schwangerin gesprochen und die hat mir ihr Handy gezeigt und hat gesagt, schau mal, das ist jetzt mein Baby. Ja? Und so geht's ihm, weil das eben als Daten einfach am Handy abgespeichert war, einfach nur die Entwicklungsphasen des Kindes. Ja? Aber sehr interessant ist ja, dass wir natürlich, weil wir auch in einem Zeitalter leben, nach der Aufklärung, dass wir sehr wissenschaftsgläubig sind und der Zahl ja sehr viel Glauben schenken. Und die Zahl sozusagen hat immer Recht und besitzt die Wahrheit. Und wenn wir jetzt in die, und damit geht natürlich einher, dass wir den Computern, den Apps und alle diese Instrumente, die berechnen, denke ich, mehr Glauben schenken eventuell und mehr vertrauen können, als dieser Gefühlsdimension. Ja. Und das finde ich halt nur, das finde ich eine relativ heikle Sache. Ja. Es ist erklärbar, auch kulturtheoretisch natürlich leicht erklärbar, wie das so kam. Ja. Aber ich frage mich eben schon, was dann vom Menschen noch übrig bleibt, gerade oder welches Menschenbild eigentlich dahinter steht. Ist es dann eben tatsächlich nur mehr der Mensch, der sich in der Zahl auflöst, der berechenbar ist und quantifizierbar ist? Ja. Und was gehört alles zum Menschsein dazu? Weil ich sage vielleicht noch zum Transhumanismus, zum Posthumanismus kurz was, weil ich dann, und dann führen wir das vielleicht zusammen, dann können wir das gleich gemeinsam diskutieren. Beim Posthumanismus sieht man es vielleicht noch besser, weil die noch einen Schritt weiter gehen. Also wer kennt vielleicht Google-Chefentwickler Ray Kurzweil, also der wäre so ein klassischer Posthumanist und der über sehr, sehr viel Forschungsbudget und Geld verfügt, um in diese Richtung zu forschen, auch des Mind-Uploadings. Also wirklich der Hoffnung, ich kann für ewiges Leben sorgen, indem der Mensch seinen Geist in den Computer hochlädt. Ja. Das klingt für uns jetzt spooky vielleicht und kurios, aber da steckt viel Geld drin. Ja. Und es wird einfach tatsächlich beforscht und getan und experimentiert. Und er glaubt ja daran, dass prognostiziert den sogenannten Moment der Singularität 2049, oder ich glaube mittlerweile ist 45, das ist der Moment, an dem die künstliche Intelligenz, die jetzt Superintelligenz nennt, die menschliche Intelligenz übersteigt. Ja, also das ist der Moment sozusagen, wo wir ausgeboten werden. Ja, der wird, weil exponentielles Wachstum, wird der prognostiziert. Ist natürlich, kann man sagen, skurril, ja, und vielleicht nicht von dieser Welt oder so. Aber wie gesagt, es ist ein wichtiger Player und es steckt halt auch viel dran und drin. Ja. Und das Interessante, wenn du dir das Beispiel jetzt hernimmst, des Posthumanismus, ewiges Leben, dann steckt dahinter ein Menschenbild, das absolut den Körper und den Geist spaltet, so wie wir es von Descartes kennen. Diese schon damals unglaublich vereinfachte Sicht auf den Menschen, reduzierte Sicht an dieser Körper-Geist-Spaltung. Weil anders natürlich kann das Mind-Uploading nicht funktionieren. Also der Leib und der Körper spielen an sich keine Rolle. Der hat auch keine Verbindung zur Identität zum Beispiel des Menschen. Das ist ja auch interessant. Ja? Also technologischer Posthumanismus heißt das. Solche technologischen Posthumanisten denken halt auch, dass wir ausschließlich in unserem Geist und unserem Bewusstsein existieren. Und das ist alles. Und deshalb kann ich irgendwann, wenn ich das zur Information machen kann, auch hochladen. Und ich werde selbst dann in diesem Raum, der Leib und Körper frei ist, ewig leben können. Ja. Und spätestens da, finde ich, sieht man, dass ein relativ radikales Menschenbild, das eigentlich dahinter steht.
Ja, ach, das löst bei mir so ein ganzes Feuerwerk aus, wo ich gar nicht weiß, wo ich anfangen sollte. Ich versuche mal, die verschiedenen Punkte abzuarbeiten, weil ich 5 verschiedene Antworten habe oder zumindest Gedanken weitergehend. Du hast angefangen, damit zu sprechen, dass es ein sehr einseitig rational ist, fast eine Fokussierung auf Zahlen und Nummern und nicht das Gefühl für die Dinge noch einbezogen wird und dass dann die Menschen eben zu rein rationalen Wesen würden. Das ist natürlich, wenn man sich die menschliche Informationsverarbeitung anschaut, eine schreckliche Reduktion. Wenn man realerweise einfach, wenn man wirklich das ernst nimmt, in jedem Moment seines Daseins mit einer Unendlichkeit an Informationen konfrontiert ist, und das kann man nicht rational reduzieren und das kann man auch nicht alles messen. Und vielleicht irgendwie in 1 Million Jahre würde es Maschinen geben, die so feinfühlig sind. Aber da passiert was ganz Besonderes. Die Sache ist natürlich aber, wenn wir über Feedback sprechen, also quasi über Spiegelung und uns einige Dinge bewusster zu machen und das einfach nur nutzen, um besser ganzheitlich zu fühlen und in die Ganzheitlichkeit unseres Bewusstseinsvollzugs zu integrieren, ist das was völlig anderes, als wenn wir das darauf reduzieren. Nicht? Also zum Beispiel nehmen wir an, du hast deinen Schlaf überwacht und das sagt dir, du hast gut geschlafen und du fühlst dich irgendwie richtig, richtig mies am nächsten Tag, dann wäre es irgendwie affig, doch daran zu glauben, dass nur das eine die Wahrheit ist. Und genauso, ich denke, wenn man das ganzheitlich betrachtet, dann kann diese technologische Fortentwicklung in ganz vielen Bereichen einem wirklich aufhelfen, clever zu werden, beziehungsweise mehr über sich selbst zu lernen und bestimmte Dinge doch besser zu fühlen. Also das, was wir vorhin angesprochen hatten, Sinne quasi zu schärfen in bestimmten Bereichen. Aber wenn man das reduziert darauf, dann kann das ganz, ganz arg nach hinten losgehen. Gerade vor dem Hintergrund, dass eben noch eine Unendlichkeit an Wissen vor uns liegt. Und wenn man Respekt hat vor der Existenz, vor der Schöpfung, das meine ich jetzt gar nicht unbedingt in einem religiösen Sinne, aber einfach wenn man anerkennt, dass das, worin wir leben, ein großer Organismus ist, in dem alles miteinander auf wirklich perfekte Weise abgestimmt ist, dann ist das eine riesige Vermessenheit, da alles erkennen zu wollen und dementsprechend einfach dran rumzuschrauben. Ja, und dann sprichst du ja fort über das Menschenbild, über die Selbstauflösung. Hier müsstest du mir noch mal kurz einen Stichpunkt geben, damit ich den Faden nicht verliere.
Also, was ich noch gesagt habe, ist, dass ja erstaunlich ist, dieses sehr reduzierte Menschenbild, das dahinter steht, das von dem wir ja gemeint haben, sage ich mal, spätestens im 20. Jahrhundert auch intensiv mit der Leibphilosophie, dass wir diesen Dualismus und die Spaltung eben zwischen Körper und Geist überwunden hätten und den Menschen eben viel verschränkter und ganzheitlicher denken.
Ja,
und das geht tatsächlich nicht im Posthumanismus. Also das muss so dual gedacht werden, weil ich ja sonst nicht mich des Körpers irgendwann entledigen könnte. Oder es gibt ja auch noch eine abgespecktere Variante mit dem Body Enhancement, sage ich mal, mit dem Austausch zum Beispiel einzelner Körperteile, ja, wo auch immer die Frage ist, also klarerweise gibt es schon lange Prothesen, ja, und natürlich, also immer schon, oder? Ja. Aber die Frage ist da meines Erachtens immer die graduelle. Also sozusagen, wie viel meines Körpers kann ich austauschen, um noch davon auszugehen, besser? Dass ich selbst bin. Ja, ist interessant.
Und sind Prothesen wirklich besser als die Sachen, die schon gewachsen sind? Aber genau das jetzt sind wieder die zwei Punkte mir wach geworden. Du hattest von der Hoffnung auf eine Unsterblichkeit gesprochen und dann auch noch von dieser völligen Separation zwischen Körper und Geist oder Bewusstsein. Nur kurz zur Unsterblichkeit, das ist ein bisschen wie dieser Vergleich von Hegel mit der schlechten Unendlichkeit des Leeren immer und immer weiter, im Gegensatz zu einer realen, gegenwärtigen, erfüllten Unendlichkeit, die dann ein ganz, ganz spirituell mystisches Erleben ist, quasi. Wenn man jetzt von der Seite über die Überwindung des Menschenseins nachdenkt, dann ist es für mich viel sinnvoller, über, weiß ich nicht, an Yogis zu denken, an Bewusstseinserweiterung, an Erleuchtung oder solche Dimensionen, in denen man Erlebnisse fühlt, in denen man eins ist mit dem ganzen Universum vielleicht, anstelle einfach nur zu hoffen, dass irgendwie seine kleine persönliche Identität oder so auf etwas hochgeladen wird und dann dort verbleibt. Was natürlich, und das ist das nächste Interessante, gar nicht so funktioniert, weil unsere Identität, die wir haben, vielleicht nicht unsere Seele, also wir können das auch gerne öffnen für spirituelle Dimensionen, wo es dann auch um Wiedergeburten geht und dergleichen. Aber unsere Identität in diesem Leben, also das Endliche und das, was unsere Persönlichkeit ausmacht, das ist eben ganz, ganz radikal auch mit der Körperlichkeit, mit der Leiblichkeit verhaftet. Es gibt, da ist auch in der Wissenschaft in den letzten 20 Jahren so viel passiert, wie das Mikrobiom, also die Bakterien, die in unserem Darm leben, unser Bewusstsein beeinflussen, unsere Wahrnehmung beeinflussen, unseren Charakter sogar beeinflussen, wie der Aminosäuren- und Mineralhaushalt, wenn der stark aus dem Gleichgewicht ist, zu starken psychologischen Erkrankungen führen kann. Und da ist so viel los. Und vor dem Hintergrund, wenn man sich quasi davon ablösen würde, würde man auch seine Identität freigeben und eine ganz andere Seinsstufe erreichen ohnehin, was dann quasi nur auf eine technologisch reduzierte Weise damit einhergeht oder dem gleichkommt, wenn ein erleuchteter Yogi seinen Körper verlassen würde. Weißt du, wie ich das meine? Dann ist das auch eine andere Daseinsebene. Aber irgendwie scheint mir die Vorstellung eine sehr, sehr quantitative, also diese Unsterblichkeitsvorstellung eine sehr quantitative auf, ich möchte lange leben, hingerichtet zu sein irgendwie. Also das kommt alles nicht zusammen bei mir. So.
Ja, ja. Ja, wie du siehst, eben, du hast ein anderes Menschenbild. Aber das ist ja genau das Spannende eigentlich daran, meines Erachtens, dass wir heute konfrontiert sind mit so fundamental unterschiedlichen Menschenbildern. Wie du sagst, es gibt auch andere Forschungsbereiche, die gerade den Körper und den Leib vielleicht in den Mittelpunkt stellen. Ja. Aber es passiert eben auch auf einer anderen Schiene. Mir kommt es oft vor wie Parallelwelten, eben das, was ich skizziert habe. Und das findet einfach statt. Ja? Und darum finde ich es auch so wichtig, dann interdisziplinär nämlich hier auch Diskussionen zu führen, ja, und Fragen zu stellen, weil wir ja doch irgendwie uns austauschen sollten darüber, welches Menschenbild hinter all diesem Denken steckt oder welches wir wollen. Ja, das ist das Interessante. Aber ich muss übrigens noch was dazu sagen, weil du die spirituelle Dimension reingekriegt hast. Ja, das geht schon auch im Posthumanismus, ja, weil zum Beispiel die Hoffnung, gerade beim Ray Kurzweil ist das ja kurios teilweise, wenn man das liest, das endet oft tatsächlich auch in dieser Vision, dass Raumzeit aufgelöst wird und dass wir sozusagen kollektiv eben in diesem rein digitalen Bewusstsein miteinander leben, liest sich manchmal so wie wirklich Erleuchtungs- und Erweckungsmomente und so. Ja. Nur natürlich alles, klar, rein über Technologie. Also, und da finde ich eben die interessante Frage, also ich sage mal, warum ich das Thema auch noch so wichtig finde und worauf ich auch immer wieder raus möchte, ist das, dass ich erfahren habe, wenn man mit diesen Menschen sich austauscht, die jetzt sehr viel an sich experimentieren, die aber auch viel Geld zum Beispiel darin investieren, dass natürlich eine Debatte und Diskussion immer wieder fehlt und das ist die ethische. Also Ethik kommt da relativ selten vor. Es ist eher ein Zugang des reinen Experimentierens und des Zugangs tun, weil man es kann. Ja, also einfach mal etwas technologisch weiterentwickeln und erfinden und den nächsten Schritt tun, weil es möglich ist. Ja, das ist wie so ein, ja, mir kommt so oft vor, natürlich irgendwie ein Forschergeist darin, ist klar, aber das Forschen, das Experimentieren und das Entwickeln ist schon Selbstzweck. Ja, ich frage dann nicht mehr, wofür kann die Gesellschaft diese Technologie brauchen? Wie weit wollen wir gehen und tut es den Menschen gut oder tut es ihm nicht gut? Also das sind dann Fragen, die nicht mehr gestellt werden.
Und also es geht nicht um Optimierung, sondern es geht einfach nur um Experimentieren.
Nicht, oder? Ja, genau, es geht um Optimierung und die Optimierung ist noch das einzige Movens. Also im Sinne, man hört das ganz oft, das besser, mehr, schneller dann. Also eben, wie du gesagt hast, mehr Lebensjahre rein in der Quantität gemessen. Mhm. Ja? Mehr Reichweite vielleicht, mehr Sinne, mehr den Körper mehr nutzen. Es steckt sehr oft so ein nutzenmaximierendes Prinzip hinter diesem Denken. Aber andere ethische Bereiche fallen dann halt raus. Ja. Und das ist natürlich schon etwas, finde ich, worüber wir nachdenken müssen, nämlich auch deshalb, und ich nenne euch vielleicht noch ein Beispiel, das interessant sein könnte für unsere Diskussion, wie es jedem Einzelnen dabei gehen würde. Zum Beispiel arbeitet man sehr stark daran, verschiedenste Gehirnregionen zu stimulieren, sodass das Lernen leichter wird. Ja. Momentan funktioniert das schon recht gut, aber nur, indem ich mir so eine Haube aufsetze mit Elektroden und dann einzelne Areale stimuliert werden. Ich habe so ein Experiment gesehen. Da konnten die Probanden innerhalb von wenigen Minuten Bogen schießen wie ein Profi, also wie bei den Meisterschaften. Du setzt dir diese Haube auf, das wird simuliert und zack, ja, und es geht und du bist perfekt darin. Momentan ist es noch so, du nimmst diese Haube wieder ab und du kannst es nicht mehr. Ja? Aber die Idee dahinter ist natürlich die, dass man das auch im Sinne von Implantaten so in den Körper integriert, dass das auf Dauer eine Fähigkeit bleibt. Ja? Und jetzt müssen wir uns das Ganze nur denken, angenommen, das findet an Schulen statt oder bei Kindern, Tools, die Kindern das Lernen erleichtern. Ja? Dann ist immer so die Frage, wer würde sich dagegen wehren? Also wer sagt schlussendlich und wann Stopp, wenn alle davon profitieren und Vorteile dadurch haben vielleicht? Aber man selbst sagt vielleicht nein, aus Gründen auch, dass man sagt, man möchte nicht überwachbar sein können, wenn ein Datenchip, ein Implantat in mir ist, ja, oder aus anderen Gründen. Und das finde ich eine sehr heikle Frage. Also jetzt fällt es vielleicht noch leicht, sage ich mal, einen anderen Standpunkt zu vertreten, ja, oder ein anderes Menschenbild. Aber wenn nun mal diese Technologie so sehr in unser Leben auch eingedrungen ist. Wir kennen das mittlerweile jetzt schon mit Smartphones. Also man muss sich nur die Diskussionen mit Kindern anhören, ja, die man führen möchte, dass man einem Kind kein Smartphone geben will, das dann sozial völlig rausfällt aus der Gemeinschaft. Ja. Dann können wir fast nicht mehr Nein sagen. Und das, also darum finde ich es umso wichtiger, dass wir darüber nachdenken, was da auf uns zukommt.
Das sind ganz spannende Dynamiken, aber ich musste ein bisschen schmunzeln, als du angefangen hast, von den Implantaten zu sprechen, weil ich irgendwie mich gefragt habe, haben die Leute denn noch nicht so viel von Neuroplastizität gehört und wie schnell denn das ganze Leben lang neuere neuronale Netzwerke und Verbindungen geschaffen werden können und dass dieses Neurofeedback-Training, was du erwähnt hast, also man setzt sich dann so eine Haube auf und fühlt quasi, wenn man es richtig macht, kriegt das so gespiegelt, das führt dazu, dass man einfach viel, viel, viel schneller üben und lernen wird. Da gibt es auch eine andere ganz tolle Sache, die heißt 40 Years of Zen. Das ist so ein Institut in Seattle. Da kann man eine Woche lang Meditation üben und kriegt genau seine Hirnwellen dann gespiegelt, dass man genau weiß, wenn man an den Punkten ist, wo die Alpha-Wellen ganz hoch sind und so. Und die reklamieren das halt so, dass man in dieser einen Woche so auf so einen Standpunkt kommen wird, als würde man 40 Jahre seine Meditation machen. Und das Interessante ist eben daran, dass unser Gehirn, und das ist noch eine relativ neue Erkenntnis der Wissenschaft, bis ins hohe Alter lern- und anpassungsfähig ist. Und wenn man das weiß, dann stellt sich die Frage, ob man so ein technisches Implantat sich einsetzen wollte oder nicht ganz anders. Also das war mein erster Gedanke. Entschuldige, und ich fürchte auch, wir müssen uns langsam unseren Live Zuhörern und Zuschauern widmen. Aber die ethische Dimension und was das alles in Wettbewerb noch bringen mag, alles, das ist spannend und wir müssen es beobachten. Und ja, schauen wir mal.
Super, Marius. Insofern, dann danke erstmal. Ja.
Ich danke dir, Cornelia, für die wunderbaren Anregungen und ich hoffe jetzt auf eine wunderbare Diskussion mit den Leuten, die da sind. Und ich danke auch allen, die zugehört haben im Podcast und hoffe bis zum nächsten Mal. Das waren Cornelia Brühl und Marius Tölzer zum Thema Homo Digitalis, der Mensch im Übergang.